wenn wir gefragt würden, was ist dein tiefster Wunsch an das Leben, was würdest du sagen? Und das, was da auftaucht in uns Menschen, sind verschiedene Schichten. Und es ist interessant, dass dieser Wunsch nicht einfach für uns alle klar ist in jeden Lebensphasen, sondern dass dieser Wunsch, was wir uns dann wünschen, was wir auf diese Frage antworten würden, etwas zu tun hat mit unserem Reifungsstand, mit unserer inneren Entwicklung. Und das können wir sehr schön beobachten in den alten Weisheitsgeschichten der Märchen. Da wimmelt es von Wünschen. Und es wimmelt von Enttäuschungen. Und es gibt aber auch eine ganze Handvoll von erfüllten Wünschen. Und das, wo viele dieser Märchen oder mythischen Erzähler und auch wir mit anfangen, ist, dass wir uns wünschen, dass wir etwas haben, was wir nicht haben. Das ist so das klassische Erste, dieses Greifen nach etwas, Greifen nach dem Außen. Und wenn wir tiefer kommen, merken wir, oder so ist auch die Entwicklung dieser Wünsche und der Antworten, dass es um was anderes geht. Da geht es weniger um dieses Haben von etwas anderem, sondern eher um eine Qualität des Seins. Und wir spüren dann, dass wir unabhängiger werden von dem, was wir haben oder nicht haben, oder von den Situationen, wie sie sind oder nicht. Und das führt uns hin zu einem ganz, ganz wesentlichen Kern von diesem, ich mag mal sagen, weisen Wünschen. Das kreist um das Geheimnis unserer menschlichen Freiheit. Ich finde es sehr, sehr schön, das Theologie-Philosophie-Studium in der Uni. Und da hat mich oft diese Sprachphilosophie fasziniert, was in den Worten drinsteckt. Und hat sich mir manches entschlossen, auch für die deutsche Sprache. Und im Griechischen gibt es das Wort exousia, für Freiheit. Es wird normal übersetzt mit Freiheit. Wenn du das auseinandernimmst, heißt das Wesensentfaltung. Usia, Wesen ex, hinaus, sich entfalten. Exousia, die Wesensentfaltung ist Freiheit. Freiheit ist nicht einfach ein frei floatendes, ich kann alles machen, ich kann mir alles leisten, was ich will, und nicht mitzukriegen, dass ich eigentlich Gefangener meiner Ambitionen, meiner Impulse, meiner Triebe, meiner oberflächlichen Wünsche bin, die irgendwann alle leer sind. Sondern Wesensentfaltung, Freiheit hat was zu tun mit der Entfaltung unseres Wesens und Wesensentfaltung mit Freiheit. Zutiefst wollen wir alle wir selbst sein. Und ich bin überzeugt, wenn Bäume und Hirsche und Sterne sprechen könnten und wir sie fragen würden, würden sie so antworten. Sie würden sich nicht irgendwelche Dinge wünschen, sondern sie würden sich wünschen, dass sie ganz sie selbst sein können. Und alles, was sich uns dem im Weg stellt, empfinden wir als Hindernis, bisweilen Ärgernis oder auch als heftige Verletzung und Irritation unserer persönlichen Reifung. Zu Recht. Und entlang diesem Pfad von Freiheit begegnen wir so etwas, was die Tradition nennt die drei Grundirritationen oder sogar Grundgifte des menschlichen Geistes. Das ist ein bisschen ein hartes Wort, aber die sind da etwas schonungslos. Und das hat mit unseren Wünschen zu tun. Diese drei Grundirritationen, die werden beschrieben als die Irritation, was wir schon hatten. Ich möchte haben, was ich nicht habe, oder festhalten, was nicht zu halten ist. Auch klassisch genannt Anhaftung. Das können auch sehr schöne Erlebnisse sein. Ich habe eine besondere Erfahrung in der Meditation und ich versuche den Rest des Retreats, diese Erfahrung zu rekonstruieren. Das macht mich wahnsinnig. Ja. Ein Lehrer von uns hat erzählt, er war lang unterwegs mit verschiedenen Meistern, auch radikalen, ungewöhnlichen Meistern. Und so. Und einer seiner Freunde, der mit ihm meditiert hatte, hatte eine unglaubliche Seinserfahrung, ziemlich am Anfang in Indien. Und der hat 5 Jahre lang versucht, diese Seinserfahrung, die vielleicht in unserer gemessenen Zeit eine halbe Stunde ging, wiederherzustellen. Das ging natürlich nicht. Weil wir nie die Erfahrung wiederherkriegen. Wir kriegen die Erfahrung nur, wenn wir völlig loslassen. Weil die Erfahrung kriegt uns. Und der Lehrer, ein alter Meister, ein indischer Meister, hat irgendwann gesagt, ich wünschte aus meinem tiefsten Herzen, du hättest diese Seinserfahrung nie gehabt. Du blockierst deinen ganzen Weg damit. Das ist Anhaftung. Und das zeigt, dass das wirklich ein Grundgift ist. Das Wort ist nicht übertrieben. Wir hängen an was dran. Ihr kennt das alle aus dem Alltag. Ja? Wir kennen das. Wir hängen an was dran, das lässt uns nicht los. Und da ist etwas, wo wir es nicht loslassen, es ist aber auch das Gefühl, es lässt uns nicht los. Und das ist die erste Irritation. Und in diese Irritation hinein kommt die befreiende Botschaft auch aus unserem tiefsten Wesen, oder die kommt aus unserem tiefsten Wesen, dieser Wunsch nach der Freiheit von. Auf diese 3 Irritationen antworten 3 Arten von Freiheit. Die erste Freiheit ist diese Freiheit von. Wir wünschen uns zutiefst, dass wir frei werden von den alten belastenden Mustern. Von den neurotischen Ängsten, von dem alten Hass, von der Enge, von den Selbstvorwürfen, von dem unproduktiven, verletzenden Verhalten, etc., etc. Und diese Sehnsucht, die ist heilig, ich wage dieses Wort. Ich finde es immer im Englischen, manches mag ich im Englischen lieber hören, it's sacred, das klingt nicht so fromm. Heilig klingt arg fromm, aber ich übersetze es einfach mal so wörtlich. Die ist, wir könnten sagen, kostbar, die enthält den Atem des Lebens, die Essenz des Daseins. Diese Sehnsucht, frei zu werden von dem, was uns hindert, ganz wir selbst zu werden, Exousia, der Wesensentfaltung im Weg steht, diese Sehnsucht ist heilig, die ist kostbar, die ist göttlich, die kommt aus unserem erwachten Herzen. Dann gibt es diese zweite Irritation, die wir haben, die sich manchmal damit verbindet. Das ist die, dass wir das Gefühl haben, bestimmten Situationen sind wir, ich will nicht mal sagen, nicht gewachsen, aber wir wollen sie einfach nicht. Und auch das wieder völlig zu Recht. Wir wollen das Dunkle nicht, das Schwierige, wir wollen das Leid nicht, wir wollen den Schmerz nicht, wir wollen den Streit nicht, wir wollen all diese Dinge nicht. Und da ist was zutiefst Menschliches drin, natürlich wollen wir glücklich sein, aber wir merken, dass wir uns Schritt für Schritt in eine andere Irritation unseres menschlichen Geistes hineinbewegen können, die eben auch ein Grundgift genannt wird, nämlich die Aversion, die bis zur Aggression, bis zur Gewalt, bis zur Zerstörung dessen geht, was wir nicht wollen. Und schaut mal in die Medien, die Welt ist voll davon. Irgendwo kämpfen wir vielleicht alle für eine gute Sache, aber an der Oberfläche richten wir ganz viel Leid damit an, dass wir bestimmte Volksgruppen, bestimmte Religionen, bestimmte Haltungen auch in uns nicht wollen. Wir führen Krieg über Krieg in uns und um uns und in dieser Welt. Und das ist dieses ganz, ganz stark dieses zweite Grundgift. Nicht in sich böse, das finde ich das Tolle in der Formulierung, aber eine Irritation unseres Geistes, wo wir aus einer guten Absicht eigentlich unserem Wunsch, unserem Bedürfnis Raum zu geben, uns verirren. Dieses Abwehren, dieses Nichtwollen. Und die Einladung, die aus unserem erwachenden Herzen auftaucht, aus unserem Wesen auftaucht, ist diese zweite Art der Freiheit, die Freiheit für. Wenn wir die Freiheit von ein Stück geatmet haben, realisiert haben, dann wird unser Herz ganz von selber, müssen wir es nicht machen, frei, wird unser Wesen frei, immer mehr zu umarmen. Und es ist die Freiheit für. Es ist häufig eine spirituelle Irritation oder Irritation im spirituellen Kontext, dass die Leute das Gefühl haben, Freiheit von. Und irgendwann ist man irgendwie im luftleeren Raum eines nie enden wollenden Samadhi-Zustands, wo der Geist schweigt, kein Gedanke einen irritiert, kein Gefühl auftaucht und die Welt ganz weit weg ist. Es ist ein Fake. Chögyam Trungpa würde das spirituellen Materialismus nennen. Das Ego schnappt sich die spirituelle Erfahrung und macht ein Ding draus, das niemandem nützt. Auch nicht dem, der es erfährt, weil es gibt keine Reise mehr. Das ist eine Art Selbstnarkose. Es gibt keine Reise. Reise gibt es nur, wenn wir in der Meditation sitzen und freuen uns auf die ruhige Zeit und dann tauchen sie auf, all die Emotionen und wuseln uns von der einen zur anderen Seite. Wir versuchen wieder zurückzukehren, den Körper zu spüren. Nach einer halben Stunde sind wir nass geschwitzt von der Meditation und haben das Gefühl, mein Gott, war das heftig und anstrengend. Und wenn wir nochmal eine halbe Stunde warten und im Garten spazieren gehen, merken wir, das war zwar heftig, aber da hat sich wirklich was gelöst. Pater LaSalle, einer der ersten, der Christentum und Zen verbunden hat und ein ganz wuchtiges Leben hatte, also auch ein heftiges Leben, ganz nah bei Hiroshima, Atombombe dabei war und viel da erlebt hat in Japan und in Dietfurt hier in der Nähe gestorben ist, das Zentrum auch aufgebaut hat. Von ihm ist das schöne Wort, was wissen wir denn, wie viel Wandlung in der Dürre geschieht? Bezogen auf die Dürre der Meditation auch. Was wissen wir denn, wie viel in den schwierigen Stunden geschieht? Man will sagen, da geschieht sehr viel. Da geschieht Reise. Und es geschieht umso mehr Reise, je mehr es uns gelingt, uns anhauchen zu lassen von dieser Freiheit für, dass wir unser Herz weit machen, nicht gleich für alles, aber Schrittchen für Schrittchen, für den ganzen Reichtum des Lebens in uns und um uns in dieser Welt. Und dazu gehört auch das, was wir zunächst und zumeist als schwierig, schmerzvoll und schlecht bewerten. Aber wir können entdecken, dass dies nur ein Aspekt ist, dass wir mit dem Ausblenden des schmerzvoll Schwierigen auch das wunderbar Leuchtende ausblenden. Wir haben nur einen Wahrnehmungsraum. Und wenn unser Herz den Mut hat, sich auch für das Schwierige in uns und um uns zu öffnen, kriegen wir auch alles andere mit. Und wir können dahin kommen, die Schöpfung zu umarmen in uns und in dieser Welt. Das ist eigentlich der große Schlüssel für das auch ein Gutes in der Welt sein, für diese Transformation. Das heißt überhaupt nicht, dass wir alles unterschreiben, was getan wird. Das heißt nicht, dass wir Leid und ungerechte Zustände bejahen. Das heißt nur, dass wir erstmal dem Raum geben und uns nicht damit verwickeln, es nicht wegmachen wollen. Erst dann können wir aus einer Freiheit letztlich auch Liebe handeln. Das ist ein späterer Schritt dann. Also hier in unserem Schritt jetzt hier gerade wäre das die Antwort der Freiheit, unserer Freiheit auf das Geistesgift oder die Irritation des Weghabenwollens, des Bekämpfens, wäre diese Freiheit für. Und ganz, ganz wichtig ist natürlich hier das Wort Freiheit, weil diese Haltung verwechseln wir auch seelisch allzu leicht mit Opfer oder Ohnmacht. Ich kann ja nichts machen, also wähle ich, dass ich dafür frei bin. Ja, ich kann ja nicht ändern, dass die Politik so geht und dass die Welt so aussieht, also versuche ich, damit frei umzugehen. Ja, das ist sehr nah. Das ist nicht gemeint. Sondern diese Freiheit entsteht nur, wenn ich tief in mich eintauche und aus mir selber spüre, wie ich in mir die Dinge abwehre und wie ich Schrittchen für Schrittchen die Dinge in mir umarmen lerne und fühlen und spüren. Ich muss sie nicht lieben, aber ich gebe ihnen Raum. Und dann merke ich, ah, das geht plötzlich auch mit der Welt. Es geht ganz von selber. Und im Tiefsten liegt in dieser Freiheit für nicht eine resignierende Akzeptanz, dass die Welt halt so ist, wie sie ist, sondern eben auch ein Erkennen der, ich nehme jetzt nochmal dieses Wort, der Heiligkeit der gesamten Wirklichkeit. traditionell christlich formuliert, könnte man sagen, dass die ganze Welt, so wie sie ist, auch mit ihrer Schrägheit und Schrulligkeit, letztlich aus der Hand und Liebe Gottes kommt. Dass die Welt etwas freier formuliert, dass die Welt, dass die gesamte Wirklichkeit, so wie wir sie erleben, einen tiefen Sinn hat, auch wenn wir ihn zeitweise nicht verstehen. Und in sich die kostbare Reise ist. Auch die Menschheit macht heute eine Reise, die ist nicht easy und viele leiden darunter und wir selbst auch. Aber in der Tiefe ist es etwas, was sein soll, sonst wäre es nicht. Und das erkennen wir erst aus diesem Zurückfallen in unser Wesen, wo uns eine Freiheit aufleuchtet, die den Mut hat, die Freiheit für alles zu sein, was existiert. Dann ist, wie gesagt, im nächsten, das ist die Seinserfahrung. Ja? Im nächsten Schritt kann ich dann gucken, wie kann ich denn damit handeln. Aber das geht nicht in einem. Ein Zen-Meister, ein Chan-Meister, der ist ungefähr 1000 Jahre, vor 1000 Jahren hat er gelebt, Hong Chu, der sagt, wenn du in deinem tiefen wahren Wesen, ein leuchtender Zirkel von Klarheit ist, so beschreibt er das, wenn du da ankommst, befreist du alle Dinge von deinen Verwicklungen. Und dann kannst du auf jedes Staubkorn des Universums mit absoluter Stimmigkeit antworten. Das ist es, was Liebe meint. Das ist ein hohes Wort, erleuchtetes Wort. Aber die Welt, die Wirklichkeit, auch unsere innere Wirklichkeit, zu befreien von unseren Verwicklungen. Dass wir sie haben wollen, dass wir sie weghaben wollen. Und dann gibt es noch das Dritte. Und das Dritte ist, dass wir, das ist am schwersten zu beschreiben, das wird beschrieben mit Ignoranz oder Nichtsehen oder Blindheit, das trifft es ganz gut, wir sehen nicht, was eigentlich zu sehen wäre. Und das ist eigentlich der Schlüssel, das ist das Wuchtigste, das ist das Tiefste von den dreien. Wir sehen nicht, wer wir sind. Wir wissen nicht, wer wir eigentlich sind. Wir wissen nicht, wer die Erde ist und die Welt. Wir verstehen die Weite nicht. Wir erkennen Gott nicht wieder in allen Erscheinungen. Ja, so könnte man das variieren, diesen Satz. Wir sind blind, nicht weil wir es wollen, sondern weil uns, gibt einen Grund dafür, weil unserem, sagen wir, zu klein gewordenen Ich-Gefühl, dass wir das Ego nennen können, diese tiefe Sicht, die eigentlich was Wunderbares ist, einfach zu heftig ist. Etwas in uns weiß, etwas in uns sehnt sich danach und etwas in uns weiß, wenn wir tief schauen, wer wir wirklich sind und wie die Welt zusammenhängt und was Wirklichkeit und was menschliches Leben bedeutet, das ist so eine Wucht, dann bricht unser Weltbild zusammen. Zwar zu was Gutem hin, aber trotzdem haben wir Schiss davor. Das ist der Schleier der Verblendung in der Sprache der Tradition beschrieben. Ja, den haben wir in allen großen Traditionen, Ost und West, und wenn man ein bisschen sucht, auch in der westlichen Psychologie, der tieferen. Dieses, dass wir uns reduzieren auf das Ich und unser Selbst nicht erkennen, würde C.G. Jung sagen. Die gute Botschaft, die da drin steckt, ist, dass das Leben viel größer und weiter ist, als wir meistens denken. Die schwierige Botschaft ist, dass wir das nur um den Preis unseres Selbstverlustes erkennen. Selbstverlust im Sinne von dem, wer wir jetzt meinen zu sein. Im tieferen Sinne finden wir uns natürlich. Wenn wir dieser Freiheit Raum geben, sich zu öffnen, dann ist das die Freiheit zu sein. So können wir die beschreiben. Die Freiheit von, die Freiheit für. Die Freiheit zu sein, das ist ganz offen. Und das ist das Entdecken der Heiligkeit unseres Menschseins. Dass das, wie wir sind und wer wir sind, dass unsere ganze Reise, und zwar so wie sie ist, dass die heilig ist, dass die kostbar ist, egal wie abgründig. Und auch wunderbar. Dass die einen inneren Sinn hat, der nicht kausal ist, das ist die Falle, in die wir oft gehen. Warum geschieht das? Ja, was habe ich gemacht, was habe ich nicht, was haben die anderen gemacht, wo passt was, wo stimmt es nicht? Ja? Wo ist der Fehler? Auf dieser tiefen Ebene, auf der wir hier sind, gibt es keinen Fehler. Das ist, wie es ist. Manches ist heftig, manches ist wunderbar, manches ist dazwischen. Aber es ist dies unsere Reise. Diese ganze Bandbreite will erfahren sein, will durchgefühlt, will durchgeschmerzt, will durchgeliebt werden letztlich. Und will heimkommen. Das ist die ganze Bandbreite von Menschsein. Das ist ein ganzes Wunder, wie wir wahrscheinlich erstmal nicht erkennen können. Und zugleich gibt es etwas in uns, das um all das weiß. Und es gibt diese Dimension in uns, die das alles, was ich hier beschreibe, kennt und fühlt und sich danach sehnt, dass sich diese Freiheit öffnet. Und das ist unsere Verkörperung, das ist unser Körpersein. Unser Körper, der, wie viele große der Traditionen in Ost und West sagen, im Grunde in einem Zustand des Erwachtseins, der Erleuchtung ist. Also wieder dieses von heute früh, wir müssen nicht weit weggehen. Das Erwachen oder die Seinserfahrung ist nicht irgendwo auf einem heiligen Berg oder bei irgendeinem großen Lehrer, sondern das ist in uns. Es wartet auf uns, in uns, dass wir es Schritt für Schritt entdecken. Und unser Körpersein ist das Tor, die Ganzheit des Wissens unserer Zellen, was für mich, wenn ich hier von Körper, deshalb sage ich Körpersein oder Soma, variiert das schon mal, ist für mich Körper nicht das Drittel von Körper, Seele, Geist, sondern die Ganzheit dessen, aber als Verkörperung. Unser menschliches Verkörpertsein ist, wenn wir es nicht mehr daran hindern, sich uns zu zeigen, ist im Besitz ist dieses Wissens, dieser Einsicht, dieser Erfahrung, dieser Freiheit. Deshalb auch ist die Verkörperung, wenn ihr das mal anschaut, in den großen spirituellen Traditionen, Religionen, ist immer der Kern, ist immer die Essenz. Unsere menschliche Verkörperung ist die Essenz aller Religionen. Es geht immer darum, dass das Göttliche oder die Weite des Seins in der Verkörperung gegenwärtig wird. Ob das im Christus ist oder im Buddha oder in Shiva und Shakti oder auch im gelebten Leben der Muslime etc. etc. Ja, es geht immer um diese Verkörperung im Menschen. Auch wenn zeitweise Aspekte der Religion unser Körpersein oder unser Menschsein abwerten. Da verirren sie sich aus meiner Sicht. Aber im Grunde geht es immer um die Präsenz des Ganzen erscheint im Körper. Und dann gibt es ein wunderbares Bild aus der indischen Tradition, aus einem Sutra, das, vielleicht kennt ihr das, das nennt man Indras Juwelennetz. Und das Bild ist also von einem erleuchteten König, ist die Story darum, der hieß Indra, und er ließ ein Juwelennetz machen, um die Menschen zu lehren, wie das Leben zusammenhängt. Und jeder dieser Juwelen ist einzigartig, völlig einzigartig und durchsichtig. Und jeder Juwel spiegelt in der Einzigartigkeit die Totalität. Und der alte König hat gesagt, das seid ihr. Jede und jeder von uns ist ein einzigartiges Juwel in diesem Netzwerk der Wirklichkeit und spiegelt auf einzigartige Weise aber die Ganzheit, spiegelt die Totalität. Also wir enthalten das Ganze in einzigartiger Weise in uns. Und das ist das, was wir über unser Körpersein spüren und erfahren können. Das ist das, was zutiefst unser Herz weiß und was unser Geist, wenn er nicht in seiner relativen oder manchmal auch geschwätzigen Ebene ist, sondern in der Tiefe im Körper ruht, auch sieht. Um damit langsam zum Ende zu kommen, wie kommen wir dahin? Und die Einladung, die uns, wenn ich zurückschaue, Hunderte, wenn nicht Tausende von Jahren von Menschsein gibt, ist eine zweifache. Manchmal brauchen wir Übungen, aktive Übungen und ein ganz konkretes Arbeiten an uns oder auch mehr Energie, was wir Körperarbeit oder Atemarbeit oder sowas heute nennen würden, um bestimmte Blockaden, die uns ewig und ewig und ewig blockieren und mit uns Katz und Maus spielen, sich öffnen zu lassen, zu schmelzen. Aber im Kern braucht es einfach dieses uns selber Raum geben zu sein. Dass wir uns selbst den Raum geben, in unserer Bewusstheit, im Grunde in unserer tiefen Freundschaft mit uns selbst zu sein. Also wir haben eine Tu-Übung, wir haben eine aktive Übung und wir haben die Seinsübung. Die aktive Übung ist in unserem Retreat jetzt hier all das, was wir sonst machen, wenn wir nicht meditieren. Und die Seinsübung ist die Meditation. Und auch die Meditation enthält, wenn ich sie anleite, ein paar solche aktive Elemente. Aber im Kern geht es mit den aktiven Elementen immer nur darum, eine Tür zu öffnen und in diesen Raum in uns einzutauchen, wo wir uns selber sein lassen, wo wir uns selbst die Erlaubnis geben, zu sein. Und das Faszinierende ist, dann geschieht die Verwandlung. Es gibt einen Bericht, habe ich die Tage noch gelesen, ein wunderbares Buch von einem amerikanischen Gestalttherapeuten, Arnold Beiser, vielleicht kennt ihr den. Und er hat ein Buch geschrieben, das im englischen Original heißt Flying Without Wings. Also ohne Flügel zu fliegen, im Deutschen ein bisschen plump übersetzt. Wozu brauche ich Flügel? Ja, brauche ich natürlich nicht, aber so. Also Flying Without Wings. Und er ist Professor für Gestalttherapie oder Gestaltpsychologie, Psychiatrie, ist Arzt und ist ein hochkarätiger Tennisspieler, hat auch einige Preise gemacht und erlebt einen Unfall. Da ist er Mitte 40 und ist erstmal, es geht auf Leben und Tod und er ist erstmal völlig gelähmt, kann sich nicht mehr bewegen, ist von der Erde abgekoppelt, liegt in einem fixierenden Bett mit künstlicher Beatmung, hat das Gefühl, alle Zugänge zum Leben, die er vorher hatte, sind weg. Er kann nicht mal mehr seinen Atem spüren, weil es ist der Atem der Maschine. Und er ist da an der Schwelle daran, verrückt zu werden und mit dem Leben zu brechen, bis er plötzlich merkt, Moment mal, das, was mir jetzt geblieben ist, ist nicht die Berührung mit der Erde, ist nicht der Sport, ist nicht die Gesundheit meines Körpers, ist nicht mein großes Wissen, ist nicht mal, dass ich weiß, wer hier eigentlich atmet, die Maschine oder ich, sondern ist die Gesamtheit dieser Situation. Das ist meine Realität. Und mit der kann ich arbeiten. Und da tut es in ihm einen Klick und er merkt, das Unannehmbare wird plötzlich annehmbar, wird plötzlich interessant und startet ihn in eine völlig neue Reise. Und er beschreibt, an dem Moment, wo er aufgehört hat, an sich was korrigieren zu wollen und sich so sein ließ, wie er war, in der Situation, die natürlich krass und heftig war, geschah die Verwandlung aus einer ganz tiefen Schicht. Und er hat in diesem Prozess hat er eine tiefe Öffnung zu sich selbst und am Ende eine Öffnung in den universalen kosmischen Zusammenhang. Und er wird wieder gesunder, er bleibt zwar halb gelähmt, aber wird wieder gesunder, kann hinterher auch wieder lehren und lehrt dies. Lehrt, wie er es formuliert hat, das sogenannte paradoxe Gesetz der Veränderung als Gestalttherapeut. Das ist eigentlich eine spirituelle Lehre. Dieses, dass er sich selbst so den Raum gibt, zu sein, wie er ist, und da geschieht die Verwandlung. Und das ist ein Kern, der sich durch alle großen initiatischen Prozesse zieht. Und ich habe da in den letzten Monaten sehr, sehr viel mit geforscht. Mir ist es auch begegnet in meinem Dunkelretreat, wo ich gemerkt habe, das ist echt der Kern, das ist der Schlüssel. Und das ist nicht ein Fatalismus. Ich kann nichts machen, also bleibe ich hier hocken und spüre mal meinen Atem, weil mir nichts Besseres einfällt. Das ist nicht gemeint. Sondern es ist wirklich ein totales Hinspüren und sich einlassen mit einer völligen Liebe und Wachheit auf sich selbst, das, was passiert. Und wir haben in den großen Traditionen haben wir dazu Übungen. Die spirituellen Wege geben uns Übungen dazu, lassen uns da nicht im luftleeren Raum, die zum Beispiel in Zen heißen kann, das reine Sitzen, Shikantaza oder christlichen Kontemplation, Schauen ins nackte Sein oder Kontemplation. Und auch in der somatischen Tradition haben wir Übungen dazu. Und wir haben vor allem diese Doppelübung, uns einzulassen in unseren Körper, in unser Körpersein. Und uns dieser inneren Reise, die dann geschieht, anzuvertrauen. Und die wird nach vielleicht einer Phase anfänglicher Langeweile oder Gedanken, wird die hochinteressant. Und dann geschieht in einem zweiten Schritt, dass sich in uns etwas öffnet und unsere Wahrnehmung verändert sich und wir erkennen Dinge, die wir nicht denken könnten. Das Schau. Und in diesem Prozess würde ich euch gern begleiten, diese Tage. Euch neben ein paar Bewegungen, was wir auch machen, guck so, was ihr braucht, damit die Energie im Fluss bleibt und es nicht sich staut. Aber euch begleiten, insbesondere an den Vormittagen, Nachmittage, schauen wir dann mal, durch eine Praxis, die ich in diesem Sinne aus der Tradition genannt habe, somatisches Shamatha Vipassana oder Mindfulness Awareness oder sich einlassen auf den Körper und schauen. Das ist diese Doppelbewegung. Shamatha, mich einlassen in mich, Mindfulness zu mir kommen, Vipassana, schauen, ungewöhnliches Sehen. Diese Doppelbewegung. Ne? Und Klassiker durch die Jahrhunderte. Und mit ein paar Übungen, die uns dahin führen, die euch dahin führen, mich auch. Und in diese Grundfigur zu kommen. Also wie können wir für uns selber einen Raum schaffen, in dem genau das geschehen kann, was ich beschrieben habe. Wo wir hinfinden, dass wir gar nicht diese Freiheiten finden müssen, sondern dass die sich in uns öffnen kann.